Ja, siehst du dich in der neuen Welt, war das Lied, was wir eben gesungen haben. Das Vortragsthema lautet eine gute Botschaft in einer gewalttätigen Welt. Und der Bruder Nino Kricke aus der Versammlung Tempelhof wird uns mit Ausführungen zu diesem Thema dienen.
Vor vielen, vielen Jahren sagte ein sehr weiser Mann einmal folgende Worte. Siehe, ich schreie fortgesetzt Gewalttat, aber ich erhalte keine Antwort. Ich rufe ständig um Hilfe, doch da ist kein Recht. Diese Worte wurden vor Hunderten von Jahren von diesem weisen Mann geäußert, aber wie sehr passen sie doch auch auf unsere heutige Zeit. Wer von uns hat nicht vielleicht schon mal diese Worte geäußert? Sie schreie fortgesetzt Gewalttat. Das deckt sich auch so mit so ein paar Berichten, die wir in den vergangenen Monaten so in den Medien verfolgen konnten. Ein Beispiel. Ein Mann wurde wegen Totschlags angeklagt, weil er seinen 5-jährigen Stiefsohn tot prügelte. Grund waren, wie er später angab, Nichtigkeiten. Er sagte zu dem Richter, er hat mich so sehr zur Weißglut gebracht, ich bin einfach ausgetickt. Einfach ausgetickt und einen 5-jährigen kleinen Jungen totgeprügelt. Oder ein anderer Bericht, wo ein 18 Jahre alter junger Mann und sein 19 Jahre alter Freund zu Hause erstmal seine beiden Schwestern, die zu Hause an einem Abend gemütlich fernsahen, einfach erschoss. Dann fahren die beiden zusammen zum Restaurant, wo seine Eltern waren, plaudern vielleicht mit den Eltern so gemütlich über dieses und jenes, was sie so in der Woche erlebt haben, vielleicht über die Klausuren, die sie in der Schule zurückbekommen haben, was sie vielleicht am Wochenende vorhaben. Dann fahren die beiden Jungs wieder heim, warten auf die Eltern und erschießen dann auch die beiden. Die Schwestern wurden mit 9 und 10 Schüssen getötet, die Mutter mit 3 und der Vater mit 8 Schüssen. Das sind doch Berichte, ja, da läuft es doch einem kalt den Nacken runter. Und das sind eben nur 2 Beispiele für Gewaltverbrechen, die so in den vergangenen Monaten in unserer Zeit verübt wurden. Und diese beiden Gewaltverbrechen, die wurden nicht irgendwo ganz weit weg in Afrika, in Asien oder in Amerika verübt, sondern hier in Deutschland, hier in unserem Land. Und diese Berichte und auch weitere Berichte zeigen eindeutig, wie allgegenwärtig Gewalt in unserer heutigen Zeit ist. Gewaltverbrechen in der U-Bahn. Menschen werden da ins Koma geprügelt oder sogar tot geprügelt, weil sie Zivilcourage gezeigt haben. Sie werden auf die Straße gehetzt, wo sie dann von Autos überfahren werden. Kindesmissbrauch, Misshandlung in der Ehe, politisch motivierte Morde, Kriege, Terrorismus, ethnische Konflikte und so weiter und so weiter. Die Liste der Gewaltverbrechen, die in unserer heutigen Zeit verübt werden, ja, die scheint endlos lang zu sein. Das deckt sich auch mit so einer Statistik, in der so ja ungefähr 1.000, 2.000 Berliner gefragt wurden, wie sicher sie sich in unserer Stadt fühlen. Und ja, was meint ihr, wie viele der befragten Berliner haben sich sicher gefühlt? 38%. Mag man sich gar nicht ausmalen, wie niedrig wohl die Zahl heute sein könnte. Unser Alltag, das können wir wirklich total sagen, unser Alltag ist stark von Gewalttätigkeit berührt. Unbewusst oder bewusst befassen wir uns täglich mit ihr. Wir überlegen vielleicht, wo wir abends nach einer netten Einladung langgehen, welche Gegenden wir meiden, welche dunkle Gestalten wir lieber aus dem Weg gehen. Wir überlegen, wo wir hinreisen. Wir wissen ja gar nicht, in welchem Land der nächste Bürgerkrieg ausbrechen kann. Und wir überlegen auch, wie viele Zusatzschlösser wir an unserer Wohnungstür anbringen, damit ja niemand einbrechen kann und uns irgendein Leid zufügen kann. Menschen sehen Sondersendungen in den Medien über Selbstverteidigung, wie man sich am besten bei Angriffen verteidigen kann. Menschen besuchen Selbstverteidigungskurse und andere befassen sich wieder bewusst mit Gewalt, indem sie zum Beispiel gewaltorientierte PC-Spiele spielen. Ja, und auch hier können wir sagen und. Würde man so ein Attribut, ja so eine Bezeichnung für unsere heutige Zeit suchen, dann würde sicher das Wort gewalttätig in die nähere Auswahl fallen für unsere heutige Zeit. Ja, und wenn man das so alles Revue passieren lässt, wenn man das darüber so ein bisschen nachdenkt, ja, dann stellen sich wirklich den einen oder anderen die Frage, ob man da überhaupt noch positiv in die Zukunft blicken kann. Wie sagte der weise Mann einmal, siehe, ich schreie fortgesetzt Gewalttat, aber ich erhalte keine Antwort. Kann man da überhaupt noch positiv in die Zukunft blicken? Um das zu klären, müssen wir erstmal zwei andere Fragen klären. Zum Beispiel erstmal die Frage, welche Vorgeschichte Gewalt und die Gewalt in der heutigen Zeit hat. Welche Vorgeschichte? Gab es schon vorher in früheren Jahren so eine gewalttätige Epoche? Und dann klären wir auch die Frage, was die Ursache für die Gewalt ist. Um diese beiden Fragen zu klären, müssen wir so zwei Zeitreisen unternehmen. Die erste Zeitreise, die wir unternehmen, ist 4400 Jahre zurück. Und damals, vor 4400 Jahren, war die Welt ähnlich wie heute von Gewalttätigkeit durchsetzt. Aber es geschah etwas, was der Gewalttätigkeit ein plötzliches Ende bereitete. Naja, jetzt mag der eine oder andere sagen, was vor 4400 Jahren geschehen ist, kann man doch gar nicht mehr sagen. Irgendwelche Märchen sind doch daraus geworden, aus diesen Geschichten und so weiter. Was vor 4400 Jahren passiert ist, das kann man halt gar nicht mehr nachvollziehen. Ja, aber eine sehr vertrauensvolle Instanz berichtet uns von dieser Zeit, 4400 Jahre zurück. Welche Instanz ist das? Ganz klar, wir haben sie alle heute dabei. Es ist Gottes Wort, die Bibel. Sie berichtet uns von dieser Zeit und sie berichtet uns von dieser Zeit aus dem Blickwinkel einer ganz besonderen Person. Was für eine Person? Lass uns doch mal einmal das nachlesen in 1. Mose Kapitel 6. In 1. Mose 6 wird uns von dieser Zeit berichtet, in der ähnliche, ja, gewalttätige Verhältnisse herrschten wie in der heutigen Zeit und eben aus dem Blickwinkel einer ganz besonderen Person. 1. Mose 6, und dort lesen wir mal zunächst die Verse 5 und 11. Hier heißt es: Da sah Jehova, dass die Schlechtigkeit des Menschen ausnehmend groß war auf der Erde und dass jede Neigung der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur schlecht war. In Vers 11, und die Erde wurde verderbt vor den Augen des wahren Gottes und die Erde wurde mit Gewalttat erfüllt. Also, welche besondere Person ist das? Wer hat das gesehen, diese Gewalttätigkeit in der damaligen Zeit? Jehova Gott. Und was sah er? Dass jede Neigung der Gedanken des Herzens von allen Menschen alle Zeit nur darauf gerichtet waren, Schlechtes zu tun. Die Erde wurde mit Gewalttat erfüllt. Und im Vers 11 heißt es sogar, oder im Vers 5 heißt es sogar, dass Jehova es bedauerte, sie gemacht zu haben. Ja, und wenn wir uns so das ansehen, wie sehr erinnert uns das doch an unsere heutige Zeit, dieser Blickwinkel Jehovas, wie er die damalige Zeit gesehen hat. Wie hätten wir gehandelt, hätten wir damals gelebt? Hätten wir, ja, wie die meisten Menschen heute gedacht, ja, man muss sich eben durchsetzen, Ellenbogengesellschaft, ja, so nach diesem lustigen Motto, nur die Harten kommen in den Garten? Oder vertrauen wir auf Jehova, der ja die Situation damals sah und auch eingriff? Was tat er? Das sehen wir in den Versen 7 und 8. Da sprach Jehova: Ich werde die Menschen, die ich erschaffen habe, von der Oberfläche des Erdbodens wegwischen, von Menschen bis zum Haustier, bis zu dem sich regenden Tier und bis zu dem fliegenden Geschöpf der Himmel. Denn ich bedauere wirklich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen Jehovas. Und wenn wir den Namen Noah lesen, dann verbinden wir automatisch das Ende der Gewalt der damaligen Zeit mit der Sintflut, die Jehova über die Erde kommen ließ. Wer überlebte? Nur Noah und seine Familie. Ja, das war jetzt ein Schauplatz der Gewalt, den wir in unserer Zeitreise mal besucht haben. Jetzt werden wir uns mal so einen weiteren Schauplatz der Gewalt widmen. Und da müssen wir jetzt nur noch, ja, 1940 Jahre in die Vergangenheit reisen, so nach Südosten. Und das war das Jerusalem in der Zeit vor 70 unserer Zeit. Ja, und die Juden, die waren ja ein Volk, das vorgab, Gott zu dienen. Also mussten sie ja gewusst haben, wie Gott über Gewalt denkt. Dass er sogar zu den Zeiten Noahs es bedauerte, die Schöpfung geschaffen zu haben. Was taten aber die Juden? Ja, die Juden, sie spalteten das Volk in rivalisierende Splittergruppen und sie sorgten für Aufstände gegen die Besatzungsmacht Rom. Den Menschen damals in Jerusalem war es viel wichtiger, ihren eigenen Willen durchzusetzen, den Herrn über andere zu spielen und dafür alles zu tun und alles einzusetzen, ja, sogar Gewalt. Das führte unter anderem dazu, dass eine relativ junge religiöse Gruppe, die damalige Christenversammlung des ersten Jahrhunderts, heftig verfolgt wurde. Einige wurden ins Gefängnis gesperrt, wieder andere wurden sogar getötet. Und diese Gewalttätigkeit hatte ihren Höhepunkt erreicht, als die Römer die Stadt belagerten. Denn die Römer, die wollten sich das ja auch nicht lange antun, dass die Juden ihnen ja förmlich auf der Nase herumtanzten und immer wieder für Aufstände sorgten. Deshalb belagerten sie die Stadt. Und die Römer, die haben sich auch so einen strategisch günstigen Zeitpunkt für die Belagerung ausgesucht. Nämlich zur Zeit der Passafeierlichkeiten, als die Stadt völlig überfüllt war, belagerten die Römer die Stadt. Ja, was trug sich dann in der Stadt zu? Jetzt hätte man denken können, die Juden haben die Situation erkannt, hatten gesagt, ach, lassen wir es jetzt mal beiseite, wer unter uns der Größere sein will, wer das Sagen haben will. Wir müssen füreinander da sein, wir müssen füreinander sorgen, wir müssen zusammenhalten, um diese schwierige Zeit zu bestehen. Aber was taten sie? Ganz im Gegenteil. Sie hatten nichts Besseres zu tun, als sich weiterhin gegenseitig zu bekämpfen. Und das hatte eben die Folge, dass der Großteil der Nahrungsmittelvorräte damals in der Stadt vernichtet wurde. Ja, und der Hunger, der wurde irgendwann so groß, dass die Menschen begannen, Überreste alten Heus oder Leder oder, wie ein Geschichtsschreiber sogar berichtet, einige sogar begannen, ihre Kinder zu verspeisen. Jeder, der aus der Stadt fliehen wollte, wurde als Verräter getötet. Jedes Friedensangebot, was der Heeroberste der Römer, Titus, ihnen unterbreitete, der ja diese Situation damals in Jerusalem sah, es wurde einfach abgelehnt, aus falschem Stolz womöglich. Und das hatte eben zur Folge, dass die Stadt und das gesamte jüdische System damit endgültig von den Römern vernichtet wurde. Das waren jetzt zwei Zeitreisen, die wir begangen haben. Zwei Schauplätze der Gewalt, mit denen wir uns beschäftigt haben. Wir könnten noch unzählige weitere Schauplätze besuchen, unzählige weitere Epochen der Gewalt. Aber eines steht doch wirklich fest. Gewalt scheint in der heutigen Zeit ihren Höhepunkt zu erreichen. Woran liegt das? Warum ist das so schlimm heute? Warum werden wir so mit einer Lawine von Gewalt überrollt? Viele Menschen machen dafür Gott verantwortlich oder sehen das eben als ein Beweis dafür an, dass es keinen Gott gibt. Es überlebt eben nur der Stärkere. Was sagt aber die Bibel dazu? In 1. Johannes 5, Vers 19 wird der Urheber der Gewalt kenntlich gemacht. Dort wird ja gesagt, dass die ganze Welt in der Macht dessen liegt, der Böse ist. Satan, der Teufel, er ist der Urheber der Gewalt unserer heutigen Zeit. Und Satan fördert diesen Geist der Gewalt in unserer Welt. Er will, dass die Menschen seine Nachahmer in der Gewalttätigkeit werden. Ja, und wie gut er das geschafft hat, das sehen wir heute. Diesen Geist der Gewalt nennt Paulus übrigens auch die irdische Wahrheit, die animalisch, dämonisch, streitsüchtig und einfach schlecht ist. Ja, und das sind vier Attribute, vier Eigenschaften unserer heutigen Welt, oder? Wenn man sich mal überlegt, wie die Welt heute aussieht. Ja, und für diesen Geist der Gewalt hat der Teufel eben ein umfangreiches Lehrprogramm geschaffen, wie die Menschen eben seinen schlechten, seinen gewalttätigen Geist nachahmen können. Das kann man gut am Beispiel von Fernseh- und Kinofilmen sehen. Wie sieht es denn aus in diesen Fernseh- und Kinofilmen? In diesem Film wird Gewalt verherrlicht. Es wird gezeigt, wie die Menschen ja in Anführungsstrichen auf kreative Art und Weise erstochen, geschlagen, vergewaltigt, erschossen, vergast oder einfach in die Luft gesprengt werden. Dadurch wird Gewalt zur Routine. Aber wie viel mehr noch dadurch, dass eben in diesen Filmen die sogenannten Helden Gewalt anwenden, um für Gerechtigkeit zu kämpfen, um fürs Gute einzutreffen. Und das ja auf jede erdenkliche Art und Weise. Gewalt wird damit also zu einem Mittel, um Gutes zu tun. Das deckt sich auch mit einer ja sehr krassen Äußerung eines Wissenschaftlers aus Australien, aus einem Institut für Kriminologie. Dr. Paul Wilson. Er sagte, und wenn man sich so das anhört, ja, dann schüttelt es einem ganz schön, was er hier sagt. Heute strömt das Blut aus klaffenden Wunden und der Todeskampf wird in seiner ganzen Härte eingefangen. Mit der Axt wird auf Teenager eingeschlagen, sie ersticken langsam, wenn man ihnen die Kehle durchgeschnitten hat. Ihr Todesröcheln wird von der Kamera her liebevoll eingefangen. Gewalttätigkeit ist der Bezugspunkt der modernen Unterhaltung. Ja, das ist ganz schön heftig, was er hier sagt, ne? Aber ja, so sieht es heute in vielen Filmen aus und in vielen modernen Unterhaltungsformen. Wann sagt er das? Wann hat er diese Äußerung getätigt? 1987. Wie würde er sich wohl heute zu der heutigen modernen Unterhaltung äußern? Ja, wir können wirklich sagen, wie gut der Teufel Gewalt in die Welt gesät hat, das sieht man an unserer heutigen Zeit. Wie denkt aber Jehova über Gewalt? Wie denkt er darüber? Wir haben ja schon mit dem Beispiel der Generation um Noah gesehen, dass er es sogar bedauerte, die Menschen geschaffen zu haben. Aber wir wollen uns mal noch eine sehr treffende Aussage aus Psalm Kapitel 11 ansehen. Das sind sehr bekannte Bibelworte, die das deutlich zum Ausdruck bringen, wie Jehova über Gewalt denkt. Psalm Kapitel 11, der Vers 5. Hier werden deutliche Worte des Psalmisten aufgezeigt, wie Jehova über Gewalt denkt. In Psalm 11, Vers 5, da heißt es nämlich, Jehova selbst prüft den Gerechten wie auch den Bösen. Und jeden, der Gewalttat liebt, hasst seine, also Jehovas Seele gewiss. Jehova hasst jeden, der Gewalttat liebt. Das hat er eben deutlich zu verstehen gegeben, durch das Ende der damaligen gewalttätigen Generation Noahs und eben auch durch das Ende des jüdischen Systems, in der Gewalt an der Tagesordnung stand. Ja, und auch sein Sohn verabscheut Gewalt. Er wird der Fürst des Friedens genannt und das zeichnete auch sein ganzes Leben, sein ganzes Wirken hier auf der Erde aus. Wir erinnern uns sicherlich an die Situation, als Petrus zum Schwert griff. Was sagte er dazu, Petrus? Stecke dein Schwert weg, denn jeder, der zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Jesus war wirklich der Fürst oder ist wirklich der Fürst des Friedens. Und wenn man darüber jetzt mal so nachdenkt, da stellt einem sich die Frage, die eigentlich jeder beantworten muss. Welchen Standpunkt über Gewalt teile ich? Den von Jehova und Jesus Christus oder den des Teufels? Die Antwort auf diese Frage, ja, die ist eigentlich klar. Und Jehova gibt jedem die Gelegenheit, sich von Gewalt abzuwenden. Wenn er sie erst einmal abgelegt hat, kann er seine Anerkennung als friedlebender Mensch gewinnen. Jehovas Anerkennung zu gewinnen, wenn man sich von Gewalt abwendet. In was für ein Verhältnis gelangen wir dann zu Jehova? Ja, das beschreibt Sprüche 3, Vers 31 und 32 sehr schön. Sprüche Kapitel 3. Vers 31 und 32. Dort zeigt der Sprücheschreiber sehr schön, in was für ein wunderbares Verhältnis wir zu Jehova gelangen können, wenn wir seinen Standpunkt über Gewalt teilen. Hier heißt es in Vers 31 und 32, werde nicht neidisch auf den Mann, der Gewalt tat, noch erwähle irgendeinen seiner Wege. Denn wer auf Abwegen geht, ist für Jehova etwas Verabscheuungswürdiges. Aber sein trauter Umgang ist mit den Rechtschaffenen. Ja, wenn wir uns diese beiden Verse nochmal ansehen, sein trauter Umgang ist mit den Rechtschaffenen. Also die, die in Jehovas Augen rechtschaffenen Herzens sind, die sich von Gewalt abwenden, diejenigen dürfen sich eines engen Verhältnisses, ja eines trauten Verhältnisses zu Jehova erfreuen. Ja, und traut kommt ja von vertraut und bedeutet innig, freundschaftlich, nah, intensiv, herzlich, dauerhaft. Ein wunderbares Verhältnis, so dass wir zu Jehova gelangen können, wenn wir eben seinen Standpunkt über Gewalt teilen. Ja, aber wenn wir uns die beiden Verse jetzt nochmal ansehen, wird in Versen 31 und 32 ja noch was ganz anderes gesagt. Hier wird ja gesagt, werde nicht neidisch auf den Mann, der Gewalt hat, noch erwähle irgendeinen seiner Wege. Vielleicht mag der eine oder andere dabei an den Psalmisten Asaf denken, der ja die Bösen sah und dass es ihnen vermeintlich gut ging, dass sie eben durch ihre Ellenbogengesellschaft sich ein schönes Leben aufgebaut haben, dass es ihnen gut ging. Aber wessen erfreuen sich die Bösen nicht? Na, eines trauten Verhältnisses zu Jehova. Seine Anerkennung genießen sie nicht. Das ist ein Vorrecht, ja, dass man um nichts in der Welt eintauschen sollte, ein so schönes Verhältnis zum Schöpfer zu haben. So, jetzt teilen wir Jehovas Standpunkt über Gewalt. Wir verabscheuen sie wie er. Ja, aber wenn wir so an die Berichte vom Anfang nochmal zurückdenken, so viel Gewalt, so viel Elend auf der Erde, ja, kann man da überhaupt noch positiv in die Zukunft blicken? Gibt es da überhaupt noch irgendeine Hoffnung? Vielleicht mag es ja dem einen oder anderen so ergehen wie Habakuk. Wie erging es ihnen? Lass uns das mal nachlesen in Habakuk 1. In Habakuk 1, ja, da wird so die Gefühlslage des Habakuk geschildert, der ja Gottes Standpunkt über Gewalt teilte. Wie dachte er damals über die Zeit? Wie hat er sich gefühlt? Wie mag sich der eine oder andere heute fühlen? Habakuk 1, Vers 2 und 3. Hier sagt der Habakuk: Wie lange, o Jehova, soll ich um Hilfe schreien? Und du hörst nicht. Wie lange werde ich zu dir wegen der Gewalttat um Beistand rufen? Und du rettest nicht. Warum lässt du mich Schädliches sehen und schaust ständig auf nichts als Ungemach? Und warum sind Verheerung und Gewalttat vor mir? Und warum entsteht Gezänk und warum wird Streit geführt? Ja, wie dachte Habakuk? Wie lange, o Jehova, soll ich um Hilfe schreien? Wie lange wird uns das noch angetan, diese ganze Gewalt, die wir heute sehen? Besteht überhaupt eine Hoffnung? Ja, so wie Habakuk damals, so kann es den einen oder anderen auch uns heute gehen. Vielleicht ist der eine oder andere beunruhigt, entmutigt, hat das Gefühl, es besteht keine Hoffnung mehr. Ja, so wie es Habakuk damals erging, so könnte es uns heute auch ergehen. Wir werden ja täglich von einer Lawine von Gewalttat überrollt. Aber es gibt eine gute Botschaft. Es gibt eine Hoffnung, die wir haben, dass das Ende der Gewalt nahe ist. Warum können wir das sagen? Naja, wie wir es Psalm 11, Vers 5 gelesen haben, sieht Jehova die Gewalt, die heute verübt ist. Und er hasst jeden, der Gewalttat liebt. Er beobachtet das und er wird eingreifen. Warum können wir das sagen? Das hat er eben, wie wir in unserer Zeitreise gesehen haben, gezeigt. Durch die Sintflut, dass er der damaligen Zeit, dieser gewalttätigen Zeit ein Ende bereitete. Oder eben durch die Vernichtung Jerusalems. Ein Ende bereitet wurde. Ja, das Ende der Gewalt, es steht kurz bevor und jeder hat die Möglichkeit, zum Überleben gekennzeichnet zu werden. Was bedeutet denn das jetzt nun? Was ist damit gemeint? In der Bibel, in Hesekiel 9, dort wird von einem Kennzeichnungswerk gesprochen. Dort wird er berichtet, wie ein Mann, der in Linnen gekleidet ist, durch Jerusalem zog und an jeden, der über die damaligen Verhältnisse in Jerusalem seufzte und stöhnte, ein Kennzeichen an die Stirn anbrachte. Da hatte er so ein Tintenfass dabei und jeder, der seufzte und stöhnte, der zum Kennzeichen bekommen. Ja, aber als jetzt Jerusalem 607 vor unserer Zeit durch die Babylonier zum ersten Mal vernichtet wurde, da trug es keiner so ein buchstäbliches Kennzeichen an der Stirn, wo die Babylonier wussten, oh, den lassen wir mal in Ruhe, denn der hat über die Verhältnisse hier geseufzt und gestöhnt. Nee, es ist vielmehr ein symbolisches Zeichen. Jeder, der Gott dienen möchte und es auch tut, der trägt dieses symbolische Zeichen. Das heißt, jeder, der Gott dient, kann überleben. Das erinnert uns auch wieder nur an seine Familie. Denn was taten sie, um zu überleben? Der Bibelbericht zeigt deutlich, dass sie alles taten, was Gott ihnen geboten hatte. Gerade so taten sie. Sie überlebten also, weil sie den Willen Gottes taten. Und auch 70 unserer Zeit überlebten einige die Vernichtung Jerusalems. Warum? Naja, 30 Jahre zuvor hatte der Herr Jesus seine Nachfolger davor gewarnt, dass Jerusalem zerstört werden würde. Und die ihm treu nachfolgten, die erkannten die Situation, als die Römer 66 unserer Zeit zum ersten Mal oder urplötzlich einfach abzogen. Und sie folgten seiner Anweisung und flohen aus der Stadt. Ja, und wie gut es doch war, denn die Römer kamen ja schließlich wieder und vernichteten das jüdische System. Die Christen überlebten also, warum? Weil sie auf Jesus hörten. Und auch wir können das Ende der Gewalt überleben, wenn wir, wie Noah und die ersten Christen im ersten Jahrhundert, Jehovas Willen tun und als Jesu Nachfolger auf seinen Rat hören. Das ist das Entscheidende, Jehovas Willen zu tun und Jesu Nachfolger zu sein, auf seinen Rat zu hören. Dadurch können wir das Ende der Gewalt überleben. Und das ist doch eine gute Botschaft, oder? Aber dabei ist es eben auch unerlässlich, dass wir unseren Glauben stärken. Durch was? Ganz klar, durch ein intensives Bibelstudium, durch das persönliche, intensive Gebet mit Jehova, durch den Besuch der Zusammenkünfte, wie am heutigen Morgen, und vor allem auch durch das Verkünden dieser guten Botschaft, dass das Ende der Gewalt nahe bevorsteht. Und dadurch, dass wir das tun, dadurch werden wir bewahrt, wie Noah und die Christen im ersten Jahrhundert. Nur diesmal mit einem Unterschied. Das Ende der Gewalt war ja damals zeitlich oder örtlich beschränkt. Diesmal wird es anders sein. Warum kann man das sagen? Auf diese Frage gibt uns Offenbarung 21, Vers 8 die Antwort. Warum wir sagen können, dass das Ende der Gewalt endgültig sein wird. Offenbarung Kapitel 21, der Vers 8. Dort wird das gezeigt, warum wir das sagen können. Hier heißt es, was aber die Feiglinge und die Ungläubigen und die betrifft, die zufolge ihrer Unsauberkeit abscheulich sind und Mörder, oder wir können auch sagen Gewalttäter und Hurer und solche, die Spiritismus ausüben und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das bedeutet den zweiten Tod. Ja, der zweite Tod. Eifrige Bibelerforscher wissen, was damit gemeint ist. Der zweite Tod bedeutet ewige Vernichtung. Ein Tod, aus dem es eben keine Auferstehung gibt. Und das zeigt auch deutlich, dass wir endgültig von der Gewalt und auch ihrem Verursacher befreit werden. Jeder friedlebende Diener Gottes wird dann endgültig befreit sein. Ist das nicht eine wunderbare Zukunftsaussicht? Ja, und dann fühlt sich jeder zu den Worten des Psalmisten gedrängt, die wir zum Abschluss nochmal lesen möchten, in Psalm 72. In Psalm 72, Vers 18 und 19, und ja, ich stelle mir das immer so vor, wie so vielleicht im Paradies, wenn wir von der Gewalt befreit sind, wie ich da vielleicht so auf meinem Schaukelstuhl sitze, diese Worte in der Bibel lese, auf der Holzveranda meines Blockhauses, das direkt an einem See, zu Fuße eines schönen großen Berges am Waldrand gelegen ist. Meine Kinder spielen vielleicht draußen im Wald, es wird langsam dunkel. Und dann stelle ich mir das immer so vor, wie man das hier vielleicht liest. Gesegnet sei Jehova Gott in den Versen 18 und 19. Gesegnet sei Jehova Gott, Israels Gott, der allein wunderbare Werke tut, der uns eben von der Gewalt befreit hat. Und gesegnet sei sein herrlicher Name auf unabsehbare Zeit. Seine Herrlichkeit fülle die ganze Erde. Amen und Amen. Ist das nicht eine wunderbare Zukunftsaussicht, wir haben? Ist das nicht wirklich eine gute Botschaft in einer gewalttätigen Welt? Vielen Dank.